NDR Info. Themen des Tages.
Der Iran schlägt einen letzten Vermittlungsversuch von Unterhändler Pakistan und damit eine Waffenruhe aus. Gleichzeitig wächst der Druck aus Washington. Stattdessen wehrt sich das Regime in Teheran weiter, hat ein US-Kriegsschiff angegriffen und erneut Raketen auf Israel abgefeuert. Wir sortieren gleich die Lage und blicken auch auf den Libanon. Dort hat das israelische Militär seine massiven Angriffe fortgesetzt. Und bei der Weltlage gewinnen auch die Ostermärsche für Frieden weiter an Aktualität. In Hamburg waren heute hunderte Menschen auf der Straße. Mit welchen Botschaften genau? Auch darum geht es in den Themen des Tages an diesem Ostermontag. Ich bin Christopher Gaube, willkommen. Und wir wollen uns zu Beginn der Sendung einen Überblick verschaffen. Im Irankrieg ist gerade so einiges los. Ein toter Offizier, Angriffe auf Industrieanlagen und die Meldung des Nachmittags. Teheran weist einen Vorschlag aus Pakistan für eine Waffenruhe zurück, obwohl der Druck aus Washington auch wächst. US-Präsident Trump droht nämlich mit massiven Angriffen, sollte die Straße von Hormuz nicht bis Dienstagabend freigegeben werden. Ich habe mit unserer Korrespondentin in Istanbul gesprochen, mit Pia Masurchak, über die aktuelle Lage in Iran. Pia, Pakistan wollte deeskalieren, hatte einen mehrstufigen Plan zur Waffenruhe vorgelegt. Worum ging es dabei genau und warum hat eigentlich die iranische Führung diesen Plan in ihrer Lage abgelehnt?
Ja, man muss das nochmal, glaube ich, kurz differenzieren. Also heute Nachmittag kam die Antwort auf einen US-Vorschlag von vor einigen Tagen. Diese Antwort wurde übermittelt an Pakistan, das so quasi als Unterhändler fungiert. Und nach allem, was wir über diese Antwort wissen, heißt es darin, man fordert ein Ende des Krieges, keinen Waffenstillstand, außerdem Reparationen und ein Ende der Sanktionen und dazu quasi als Gegenzug die Öffnung der Straße von Hormuz. Das sind jetzt keine neuen Forderungen von iranischer Seite, das kursiert schon lange. Und diese Berichte heute von der Nachrichtenagentur Reuters, da stand ja, dass man den pakistanischen Vorschlag prüfe. Es gibt da noch keine offizielle Reaktion. Aber auch darin, laut Reuters, ist eben eine Waffenruhe enthalten und erst danach ein umfassendes Abkommen. Es könnte also sein, dass die Antwort aus Iran ganz ähnlich ausfällt.
Ja, an einer Waffenruhe könnte der Iran selbst ja auch ein großes Interesse haben. Die Angriffe des israelischen und auch des US-Militärs aufs ganze Land, die gehen weiter. Welche Ziele standen da jetzt zuletzt im Fokus?
Ja, heute Mittag und am Nachmittag war das vor allem die petrochemische Industrie, also sozusagen die Industrie, die die Verarbeitung von Erdöl- und Erdgasprodukten zum Auftrag hat. Da wurde ein Industriekomplex in Nassarouye, das ist an der Küste des Persischen Golfs, angegriffen, bombardiert. Das ist am Rand des größten Gasfelds der Welt, South Pars heißt das. Und wohl auch dazugehörige Elektrizitätswerke, die wurden auch angegriffen. Wir können annehmen, dass diese Angriffe von Israel geflogen wurden. Das hat der Verteidigungsminister auch so bestätigt. Und im Zentrum des Landes nahe Shiraz gab es wohl auch Angriffe auf einen Petrochemiekomplex. Man muss allgemein sagen, Erdöl und Erdgas sind natürlich zentrale Einnahmequellen für den Iran, aber im Land selbst wird ja auch viel des eigenen Erdöls und Erdgas verbraucht. Das betrifft also im Zweifelsfall auch die eigene Bevölkerung. Wir wissen im Moment nicht, wie groß da die Schäden sind. Laut Angaben iranischer Medien sind es geringe Schäden, aber wir können das schlicht nicht überprüfen im Moment von außen.
Außerdem hatte der Iran ja heute den Tod eines weiteren Offiziers bekannt gegeben, der Geheimdienstchef der Revolutionsgarde. Wie sehr trifft das jetzt das Regime in Teheran?
Also grundsätzlich ist der Geheimdienst der Revolutionsgarde ein ganz wichtiger Arm innerhalb des Regimes oder für das Regime. Vielleicht gibt es da eine ganz gute Zusammenfassung auf die Funktion des Geheimdienstes in Präsident Pezeshkians Nachruf auf Majid Kademi, der heute getötet wurde. Pezeshkian lobt Kademis Kampf gegen, Zitat, alle Arten von feindlichen Verschwörungen. Also wenn man jetzt mal aus diesem Statement die Regime und die Kriegsrhetorik abzieht, kann man sagen, der Geheimdienst der Garden, der geht massiv gegen tatsächliche und vermeintliche Regimegegner vor, im Land und außerhalb des Landes. Das ist also schon eine extrem wichtige Funktion. Kademi ist ja selbst erst vor 10 Monaten ins Amt gekommen als Nachfolger des im Juni getöteten Geheimdienstchefs der Garden. Jetzt sagen einige Experten, ja, das könnte ein schwerer Schlag sein, aber die Revolutionsgarden, die bekämen durch diesen Krieg ja insgesamt eine wichtigere Rolle im System der Islamischen Republik. Und wir haben in diesem Krieg ja schon mehrfach gesehen, dass getötete Führungsfiguren relativ problemlos und schnell ersetzt werden.
Pia, zum Schluss vielleicht noch eine kurze Einschätzung. Welche Strategie verfolgt der Iran jetzt im weiteren Fortgehen dieses Krieges?
Na, im Moment scheint es mir so zu sein, dass es vor allen Dingen darum geht, die Angriffe weitgehend aufrechtzuerhalten, so lange durchzuhalten, bis auch die USA und die Golfstaaten sich vielleicht gezwungen sehen, eine Art von Deal einzugehen, einfach weil der ökonomische Druck so groß wird, wegen der hohen Erdölpreise, auch wegen des Drucks auf Trump zu Hause, könnte man sagen. Und ob dieser Deal dann unbedingt vorteilhaft für das Regime ist, das sei mal dahingestellt. Er ist aber auf jeden Fall besser als die Alternative im Moment. Und die lautet laut Trump ja eigentlich der Sturz des Regimes bzw. die völlige Unterwerfung unter US-Interessen.
Informationen von Pia Mazurczak aus Istanbul. Ja, der Blick jetzt weiter in den Nahen Osten. In Israel, da sind auch wieder Geschosse aus dem Iran eingeschlagen, in Tel Aviv und in Haifa. Israel wiederum setzt die Angriffe im Libanon fort, auch in der Hauptstadt Beirut. Und von dort berichtet Sabina Mattei.
Nach den schweren Luftangriffen vom Ostersonntag hat Libanons Präsident Aoun Israels Attacken scharf verurteilt. Zugleich erneuerte er jedoch seine Forderung nach Friedensverhandlungen. Nach dem Besuch eines Ostergottesdienstes erklärte der maronitische Christ Aoun: Manche fragen jetzt spöttisch, was soll denn Diplomatie bringen? Ich frage diese Leute, was hat uns euer Krieg gebracht? Wen der libanesische Präsident damit meinte, dürfte nicht nur seinen Landsleuten klar sein, die pro-iranische Hisbollah nämlich. Deren Miliz hatte Anfang März den Beschuss Israels wieder aufgenommen, Vergeltung für die Tötung des obersten iranischen Führers Khamenei in Teheran, und den Libanon damit wieder in einen Krieg hineingezogen. Bei den Bombardierungen am Sonntag waren mindestens 15 Menschen nach offiziellen libanesischen Angaben getötet worden. Allein in Beirut starben 5 Menschen, über 50 wurden verletzt, als die israelische Luftwaffe Einrichtungen der Hisbollah im Süden der libanesischen Hauptstadt bombardierte. Einige davon, anders als üblich, offenbar meist ohne Vorwarnung. Dabei wurde auch ein dicht besiedeltes Wohngebiet in unmittelbarer Nähe des größten Krankenhauses des Landes getroffen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen verurteilte den Angriff und erklärte, dadurch würden Menschen davon abgehalten, lebensrettende Hilfe zu suchen. Insgesamt zählte das libanesische Gesundheitsministerium seit Beginn des Krieges Anfang März fast 1.500 Tote und über 4.400 Verletzte. Schätzungsweise 1,2 Millionen Menschen mussten ihre Heimatorte verlassen, vor allem im Süden des Libanons, und suchen nun Zuflucht im Großraum Beirut. In Notunterkünften bei Verwandten und Bekannten. Denn Israel nimmt nicht nur massiv und systematisch Einrichtungen der Hisbollah ins Visier, israelische Bodentruppen sollen jetzt auch eine Pufferzone im Süden des Landes einrichten. Ich danke allen Libanesen, die diese Mitbürger aufnehmen, so Libanons Präsident Aoun. Das entspricht der libanesischen Kultur. In diesem Dank liegt wohl auch eine Mahnung. Gerade schiitische Vertriebene aus Gebieten, in denen die Hisbollah verwurzelt ist, sind Libanesen anderer Konfessionen nicht mehr unbedingt willkommen. Viele fürchten, dass auch sie ins Visier Israels geraten, wenn sie diese Menschen aufnehmen. Israels Armeechef Samir unterstrich unterdessen bei einem Truppenbesuch im Südlibanon noch einmal das Kriegsziel seines Landes: die Hisbollah ein für allemal unschädlich zu machen. Vorher dürfte der libanesische Präsident keine Antwort auf sein Verhandlungsangebot erhalten.
Der Bericht von Sabina Mattei aus dem Libanon. Seit Jahren schon bröckelt und bröselt es ja in vielen Kommunen, nicht nur bei den sogenannten freiwilligen Leistungen wie Sozialarbeit und Co. muss gespart werden. Selbst bei den verpflichtenden Aufgaben sieht es oft dürftig aus. Schulen stecken im Sanierungsstau, Schlaglöcher reihen sich aneinander und Behörden sind unterbesetzt, weil es oft einfach an Geld fehlt. Der Bund will deshalb die Länder und klammen Kommunen unterstützen. So steht es ja schon im Koalitionsvertrag. Jetzt gibt es einen entsprechenden Gesetzentwurf aus dem Finanzministerium. Demnach will der Bund jährlich 1 Milliarde Euro bereitstellen bis 2029. Fragen an Lissy Kaufmann im ARD-Hauptstadtstudio. Für was genau soll denn das Geld bereitgestellt werden?
Also zum einen soll das Geld an die Kommunen gehen, die besonders unter Altschulden leiden. Viele Kommunen, die müssen ja enorme Zinsen zahlen. Das heißt, die haben kaum noch Geld für ihre eigentlichen Aufgaben, zum Beispiel für Verkehr, für Schulen oder auch für Betreuungsangebote. Und deshalb, so steht es jetzt im Gesetzentwurf vom Finanzministerium, will der Bund jährlich 250 Millionen Euro bereitstellen, indirekt über die Länder. Also man will deren Maßnahmen zur Entlastung der Kommunen unterstützen. Ja, und zum anderen sollen die Länder selbst entlastet werden, und zwar im Länderfinanzausgleich. Die finanzstarken Geberländer, das sind im Moment Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg, die sollen mit 400 Millionen Euro im Jahr entlastet werden. Und außerdem sollen jährlich noch 350 Millionen Euro an die ostdeutschen Länder fließen. Das ist ein Zuschuss für die Zusatzrenten aus DDR-Zeiten für bestimmte Berufsgruppen wie Armee und Volkspolizei. Ganz wichtig, das Ganze ist erstmal ein Gesetzentwurf vom Finanzministerium. Das heißt, die Bundesregierung muss noch darüber abstimmen und dann geht das Ganze wie immer noch durch Bundestag und Bundesrat.
Die Kommunen klagen ja schon seit langem darüber, dass die Kassen leer sind. Ist denn das Problem mit dem Vorhaben des Finanzministeriums jetzt gelöst?
Ja, nicht wirklich. Die Kommunen in finanzschwachen Flächenländern, die sind mit insgesamt 32 Milliarden Euro verschuldet. So steht es auch im Gesetzentwurf. Das heißt, das Schuldenproblem, das wird bleiben, auch wenn dieser Gesetzentwurf jetzt umgesetzt wird. Die Länder und die Kommunen, die zeigen ja ziemlich oft auf den Bund und verlangen mehr Geld. Allerdings muss man sagen, sie bekommen auch schon Geld, und zwar einen ordentlichen Teil aus dem schuldenfinanzierten Sondertopf, diesem sogenannten Sondervermögen. Und zwar sind das 100 Milliarden Euro in den kommenden 12 Jahren. Aber auch da sagen die Kommunen eben, das reicht nicht. Zuletzt gab es ja Ende letzten Jahres sogar einen Brandbrief von Oberbürgermeistern. Und die fordern, dass die Bundesregierung künftig bei jedem neuen Gesetz, das die Kommunen betrifft, auch die Finanzierung sicherstellt, nach dem Motto, wer bestellt, bezahlt.
Und könnte der Bund denn noch mehr Geld geben?
Also die Bundesregierung hat zuletzt immer wieder klargemacht, dass es mehr Geld nicht geben kann. Auch Kanzler Friedrich Merz hat es im letzten Jahr gesagt. Das Finanzministerium, das muss ja selbst schauen, wie es den eigenen Haushalt fürs kommende Jahr zusammenschustert. Und in den Jahren danach, da wird es dann richtig schwierig mit dem Haushalt, weil auf den Bund selbst hohe Zinszahlungen für Schulden zukommen. Also insofern ist es schwer vorstellbar, dass da vom Bund noch mehr an Geld kommen wird. Dieses Geld jetzt aber, also diese 1 Milliarde im Jahr für Länder und Kommunen, wozu das Finanzministerium eben jetzt den Gesetzentwurf vorgelegt hat, dieses Vorhaben stand schon im Koalitionsvertrag und das Geld ist auch im Haushalt schon eingeplant, ist also sicher da.
Informationen waren das von Lissy Kaufmann aus Berlin. Das Osterwochenende geht so langsam zu Ende, nicht nur für uns hier in Deutschland, sondern für die Christen weltweit. Auch für die, die in Krisenregionen leben wie im Gazastreifen. Seit Oktober gilt dort zwar eine ziemlich brüchige Waffenruhe, aber kleinere Luftangriffe und begrenzte Bodeneinsätze, die gehen dort weiter. Wie feiern die palästinensischen Christen dort Ostern? Menschen, die zwar nicht die Hamas, wohl aber ihre Städte und Wohnungen verloren haben. Julio Segador berichtet.
Es sind nicht viele Gläubige, die sich zum Osterfeuer auf dem Hof vor der Kirche zur Heiligen Familie in Gaza-Stadt versammelt haben. Sie haben sich rausgeputzt und blicken wie gebannt auf die Flammen. Pfarrer Gabriel Romanelli segnet das Osterfeuer. Er hat eine klare Botschaft zu diesem Osterfest.
We celebrate the resurrection of the Lord Jesus Christ. Unfortunately, the war is continuous.
Wir feiern die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Leider ist der Krieg nicht beendet. Sogar jetzt, wo wir eine Waffenruhe haben, gehen die Gefahren und der Tod weiter. Wir beten zum Herrn, er möge allen Frieden und Gerechtigkeit zukommen lassen, vor allem den Verantwortlichen des Krieges. Der Krieg muss beendet werden. Alle Menschen im Heiligen Land, im Nahen Osten, in diesem Krieg, müssen in Frieden, Gerechtigkeit und Stabilität leben können. Frohe Ostern Ihnen allen.
So, happy Easter to everyone.
Das ARD-Team aus Gaza konnte Pfarrer Romanelli und die Gläubigen bei dieser Ostermesse begleiten. Schon vor Kriegsbeginn war die christliche Gemeinde in Gaza vergleichsweise klein. Etwa 1000 Christen lebten in dem schmalen Küstenstreifen vor dem Angriff der Hamas auf Israel. Im Laufe des Krieges dürften durch das israelische Bombardement mehrere hundert Christen getötet worden sein. Und Gläubige wie Edward Sabach mussten feststellen, dass auch die Kirchen keine sicheren Zufluchtsorte sind. Während des Krieges flüchtete ich in die St. Porphyrius-Kirche. 20 Christen starben, als die Kirche bombardiert wurde. Wir beten täglich für sie und bitten in jedem Gebet, besonders aber an den Festtagen, um Gnade für sie. Das Geschehene kam völlig unerwartet. Und obwohl wir Christen friedliebend sind, erfolgte der Bombenangriff, als wir uns in der Kirche befanden. Es ist für die christlichen Gläubigen ein Osterfest inmitten einer Trümmerlandschaft. Auch die Kirche zur Heiligen Familie in Gaza-Stadt wurde nach Angaben des Patriarchats in Jerusalem in den vergangenen 2,5 Jahren mehrmals bombardiert, was zu schweren Schäden führte. Auch hier starben Menschen. Das angrenzende Kloster der Missionarinnen der Nächstenliebe wurde für die Mutter-Theresa-Schwester nach Panzerbeschuss unbewohnbar. Und doch haben viele Christen ihre Hoffnung nicht verloren. Gottesdienstbesucher Milad Ayad drückt im ARD-Interview das aus, was die meisten Menschen in Gaza einfordern. Das Erste, was uns in Gaza fehlt, ist ein menschenwürdiges Leben, ein Leben wie das der übrigen Menschen der Welt. Ja, wir brauchen auch Essen, Getränke und Wohnungen, aber wir wollen ein menschenwürdiges Leben, den Wiederaufbau unserer Häuser und das Gaza zu dem Zustand vor dem Krieg, der für mich einem Völkermord gleicht, zurückkehrt. Ob der Vorwurf des Völkermordes gerechtfertigt ist, damit befasst sich aktuell der Internationale Gerichtshof in Den Haag. Israel bestreitet dies und pocht auf sein Selbstverteidigungsrecht gegen die Terrororganisation Hamas. Für die Christen in Gaza eine nachrangige Diskussion. Sie wünschen sich einzig ein menschenwürdiges Leben.
Julio Segador war das. Auch sie gehören zu Ostern dazu. Die Ostermärsche für den Frieden in ganz Deutschland haben sich in den vergangenen Tagen zehntausende Menschen daran beteiligt. Die Mottos waren dabei überall ähnlich. So hieß es heute in Frankfurt am Main: Friedensfähigkeit statt Erstschlagfähigkeit. Am Sonnabend gingen die Menschen in Rostock für eine entmilitarisierte Stadt und grenzenlose Solidarität auf die Straße. Und heute gab es dann wohl eine der größten Ostermärsche im Norden unter der Überschrift »Nicht unser Krieg in Hamburg«. Anna Rütter.
Viel bunter und diverser als der diesjährige Ostermarsch lässt sich ein Demonstrationszug durch Hamburg kaum ausmalen. Die Flaggen, die über Stunden im Wind wehten, reichten von diversen Länderflaggen wie die der Ukraine, Palästina, Iran oder auch die Europas über zahlreiche Gewerkschaften, namentlich die Verdi, IG Metall oder GEW, bis hin zu Flaggen der Linken, die Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend und allen voran natürlich die blaue Friedensflagge mit der weißen Taube. Sie war mit Abstand am häufigsten zu sehen. Und so bunt wie die Flaggen, so divers lasen sich auch die Plakate und Banner. Wir ziehen nicht in eure Kriege, war da zu lesen. Nein zur Wehrpflicht, ja zum Leben. Deutsche Waffen, deutsches Geld, morden mit in aller Welt. Und vermutlich am häufigsten gedruckt, Frieden schaffen ohne Waffen. Seit Jahren schon gehört Hans-Dietrich Springhorn zu den Organisatoren des Friedensmarsches. Und obwohl, so betont er es, die Weltlage sicher keine friedlichere geworden ist, bleibt er optimistisch.
Man kann ja nur an das Gute glauben, sonst würde man so das überhaupt nicht mehr aushalten in dieser Welt. Und deshalb sind wir optimistisch, auch bei der Organisation so eines Ostermarsches. Das Wetter ist gut, der liebe Gott ist bei uns. Und wir wollen einfach laut unsere Stimme erheben.
Geknüpft an welche Forderung?
Ja, geknüpft an die Forderung, dass sich Deutschland gefälligst raushalten soll aus dem Ganzen, was im Augenblick in der Welt passiert. Man muss es eindeutig sagen, ohne Deutschland wären diese Kriege in der ganzen Welt, in allen Spannungsgebieten nicht möglich. Deutschland ist eine Drehscheibe für alles Mögliche. Es ist nicht nur Rammstein und die Amerikaner, sondern für die ganze Logistik im Nahen Osten, Ukraine, sind wir der entscheidende Punkt. Und da muss es eine Politikänderung geben.
Welcher Krieg im Vordergrund steht, darüber herrscht unter den Demonstrantinnen und Demonstranten sicher keine Einigkeit. Darüber, dass die Bundesregierung mehr Verantwortung übernehmen muss, sicher schon.
Dass unsere Bundesregierung sich für Frieden stark macht, nicht für den Krieg.
Dass wir gerecht und friedlich miteinander umgehen. Dass Herr Merz Gesetze initiiert und auf die Wege bringt, die uns allen gut tun und die nicht noch irgendwelche Konflikte anstacheln.
Stopp sämtlicher Waffenlieferungen und Waffenproduktion.
Mehr Diplomatie, mehr aufeinander zugehen, weniger Extremismus, weniger Anheizen der Bevölkerung Richtung Krieg.
Nach zwei Auftaktreden und ein paar musikalischen Beiträgen setzte sich der Demonstrationszug mit rund 1.700 Teilnehmerinnen und Teilnehmern in Bewegung. Drei Lautsprecherwagen fuhren mit, Reden waren zu hören, Musik und Parolen.
Auf die internationale Solidarität!
Nach rund zwei Stunden endete die Demonstration auf dem Karl-von-Ossietzky-Platz in St. Georg, also in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes, mit weiteren Reden und einem gemeinsamen Friedensfest. Nicht unser Krieg, so lautete das Motto des diesjährigen Ostermarsches. Und es ist vermutlich ein Motto, das trotz aller Diversität die allermeisten, die heute gekommen sind, unterschreiben würden. Denn wenn man mit den Menschen hier sprach, dann hörte man häufig sehr ernst empfundene Angst oder Sorge.
Die Weltlage ist wie im Kalten Krieg. Da sind Verrückte, die Krieg machen wollen. Und hier bei uns sind Leute, die meinen, mitspielen zu wollen. Und wir sagen ganz klar, Krieg schadet.
Die Sorge um die politische Situation auf der ganzen Welt in Europa und die Sorge darum, was unsere Politiker hier entscheiden.
Dass diese Kriege, die allgemein auch stattfinden, aufhören, dass keine Menschen sterben, keine Frauen, Männer sterben, weil mein Eindruck ist, in den letzten Jahrzehnten sind die Kriege mehr und größer geworden.
Der Ostermarsch in Hamburg für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, eine Veranstaltung, die jedes Jahr an Bedeutung gewinnt und leider, so betonen sie es, gar nicht unwichtiger wird.
Anna Rüther war das aus Hamburg. Die Osterzeit, die gehört ja in Deutschland symbolisch eher den Hasen oder auch den Lämmern. In diesem Jahr hat aber kurz vorher ein anderes Tier für Schlagzeilen gesorgt, ein Wolf. Und das mitten in der Hamburger Innenstadt. In der vergangenen Woche hat er eine Frau verletzt. Gestern Abend wurde er dann wieder in die Freiheit entlassen. Jörn Strehler-Pohl.
Der Wolf trägt jetzt einen Überwachungssender. Dadurch könne sein Standort ständig nachvollzogen werden, schreibt die Umweltbehörde in einer Pressemitteilung. Auf diese Weise könnten Jäger jederzeit kurzfristig eingreifen, wenn es notwendig wird. Wo sich das Tier zurzeit aufhält, will die Behörde aus Gründen des Tierschutzes nicht sagen. Der Wolf war vor rund einer Woche mehrfach im Hamburger Westen gesichtet worden. Schließlich hatte er sich heute genau vor einer Woche in eine Einkaufspassage in Hamburg-Altona verirrt und dabei eine Frau verletzt. Zunächst hieß es, er habe sie ins Gesicht gebissen. Die Verletzung könnte aber auch von einem Schlag mit der Pfote gekommen sein. Das Tier konnte einige Stunden später gefangen werden und wurde dann in eine Wildauffangstation in Niedersachsen gebracht. Nach Angaben von Hamburgs Umweltsenatorin Katharina Fegebank ist mit der Auswilderung nun eine rechtssichere Lösung gefunden worden, die sowohl die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger als auch das Tierwohl berücksichtigt.
In Satrup im Kreis Schleswig-Flensburg herrscht weiter tiefe Betroffenheit. Gestern am Ostersonntag sind laut Polizei eine 21-jährige Mutter und ihr 10 Monate altes Baby sowie eine 16-jährige von einem Baum bei der Ostereiersuche erschlagen worden. Der Baum hätte laut den Landesforsten gefällt werden sollen im Rahmen der regulären Durchforstung. Moritz Mayer.
In dem etwa 80 Hektar großen Wald bei Satrup sind auf mehr als der Hälfte der Fläche Bäume mit roten Markierungen versehen, darunter auch die 30 Meter hohe Esche, die umgestürzt war, sagt der Direktor der Landesforsten Chris Freise. Er betont, die Bäume sollten nicht gefällt werden, weil sie krank oder tot sein könnten, sondern um den Wald zu entwickeln. Eine Verkettung unglücklicher Umstände habe nun zu dem Unglück geführt, so Freise. Er sprach den Angehörigen sein Mitgefühl aus. In Satrup ist die Betroffenheit weiter groß, wie Pastor Daniel Carstens sagt.
Ich nehme auch irgendwie eine Sprachlosigkeit wahr. Ja, letztendlich, dass man das auch nicht wirklich wahrhaben kann, dass das hier passiert ist vor Ort. Dazu kommt, dass es drei sehr junge Menschen gewesen sind.
Rund 200 Menschen waren heute Vormittag zum Trauern in die St. Laurentiuskirche zu Satrup gekommen.
Der Bericht von Moritz Mayer. Seit gestern stehen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg im DFB-Pokalfinale und jetzt kennen die VfL-Frauen auch ihre Gegnerin, Hendrik Lückhoff.
Es kommt zum Traumfinale. Die Wolfsburgerinnen, die Rekordpokalsiegerinnen, sie treffen im Endspiel auf die Frauen des FC Bayern. Und während sich die Wolfsburgerinnen gestern ja im Elfmeterschießen in Jena ins Endspiel gezittert hatten, sind die Titelverteidigerinnen aus München heute souverän ins Endspiel am 14. Mai, also an Himmelfahrt in Köln, eingezogen durch den 4:0-Sieg heute gegen Essen. Frank Hollmann mit den Einzelheiten.
Die Bayern waren vom Anpfiff an drückend überlegen gegen das Kellerkind der Frauenbundesliga, brauchten aber dennoch fast eine halbe Stunde bis zur Führung. Die Japanerin Tanikawa, schon unter der Woche in der Champions League gegen Manchester United eine der besten, verwertete eine Vorlage von Julia Quinn, der Kapitänin der Nationalmannschaft. Noch vor der Pause erhöhten Pernille Harder und Edna Immerde auf 3:0. Auch nach dem Wechsel blieb Essen nahezu chancenlos. Die Bayern wechselten kräftig durch, blieben aber dennoch stets überlegen. Edna Immerde mit ihrem zweiten Treffer erhöhte noch zum 4:0 Endstand.
Ja, die Frauen des FC Bayern wollen dann im Endspiel Mitte Mai in Köln ihren Titel verteidigen. Für die Wolfsburgerinnen wird es die letzte realistische Titelchance der Saison sein und wohl die einzige Möglichkeit, die zweite titellose Saison in Folge zu verhindern. Im Fußball der Männer steht für den FC Bayern morgen der vorläufige Saisonhöhepunkt an. Das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League bei Real Madrid. Und vor diesem Europapokal-Klassiker gibt's aus Münchner Sicht gute Nachrichten. Top-Stürmer Harry Kane wird wohl spielen können. Zuletzt war der Engländer angeschlagen und hatte auch im Bundesligaspiel in Freiburg gefehlt. Im Abschlusstraining heute war Kane aber dabei und ist damit wohl rechtzeitig fit geworden. Mit einem guten Ergebnis wollen die Münchner morgen den Grundstein legen für den Halbfinaleinzug. Schon im Halbfinale stehen die Bundesliga-Volleyballer der SVG Lüneburg. Die Niedersachsen haben heute auch das zweite Spiel ihrer Play-off-Viertelfinalserie in Herrsching gewonnen mit 3:1. Mehr von Thorsten Ahles.
Dabei dominierten die Lüneburger trotz vieler Aufschlagfehler den ersten Satz und gewannen ihn deutlich mit 25:13. Im zweiten Durchgang lief die SVG lange einem Rückstand hinterher, kam zum Ende zwar nochmal ran, musste den Satz aber abgeben. Der dritte ging dann wieder klar an die Lünehünen. Umkämpft war der vierte Satz, in dem die SVG erst zur Mitte in Führung gehen konnte und die dann auch ins Ziel brachte. Im Halbfinale geht es nun am Sonntag zunächst zu Hause gegen Düren. Gespielt wird ebenfalls im Modus Best of Three. Wer also zuerst zwei Siege hat, steht im Endspiel.
Tja, nach dem Pokalsieg und dem Einzug ins Europapokal-Endspiel haben die Lüneburger also weiter die Chance aufs Triple in dieser Saison.
Der Sport war das mit Hendrik Lückhoff und das war's auch mit den Themen des Tages an diesem Ostermontag. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.